Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Es ist nach wie vor staatliche Zensur und nach wie vor werden Ärzte und Ärztinnen kriminalisiert, wenn sie das tun, was ich gemacht habe, nämlich sachlich informieren und den Frauen diese Informationen zeitnah übers Internet zu geben.
Christina Hähnel, die Gießener Ärztin, hat die Debatte um den Paragraph 219a vor anderthalb Jahren ja ins Rollen gebracht, weil sie auf ihrer Internetseite darüber informiert, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbietet und auf welche Weise. Das ist nach 219a eben verboten. Noch soll sich nach einem Kompromiss der Großen Koalition bald ändern. Diese Woche wurde ein neuer Gesetzentwurf diskutiert. Eine Erweiterung von 219a soll Anfang Februar im Bundeskabinett diskutiert werden. Das kommt bei Ärzten wie Christina Hähnel nicht so gut an. Sie erzählt in einer Stunde Liebe, warum eigentlich nicht. Und dann hören wir noch die Gegenseite natürlich. Menschen, die sich Lebensschützer nennen, die finden Informationen auf der Internetseite von Ärztinnen und Ärzten sind werblich.
Da hört die Information auf und fängt die Werbung an, denn der führt die Abtreibungen ja durch, weil er damit Geld verdient. Das ist ja dann sein, in Anführungsstrichen, Leistungsangebot.
Alexandra Maria Linder, Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrechte für alle und Bundesvorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht, findet das Werbeverbot nach § 219a richtig? Ihre Argumente, die hören wir dann auch in der Sendung noch ausführlich. Genauso wie Stimmen von der Demo in Berlin vergangenen Samstag, die vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung veranstaltet wurde. Mit dabei war auch die Vorsitzende von den Grünen, Annalena Baerbock.
Es gibt ländliche Regionen, da kann man nur froh sein, dass es eine Frauenärztin in der Region noch gibt. Was sollen denn die Frauen da machen? Die können doch nicht jedes Mal 100 Kilometer weit fahren, um zu gucken, ob der nächste Frauenarzt sie beraten kann. Und deswegen Online-Informationen im ganzen Land.
In Teilen soll es nach der Erweiterung von Paragraph 219a jetzt auch mehr Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen deutschlandweit geben, online. Wie genau? Dazu starten wir gleich erstmal mit einem Überblick und für alle Liebestagebuch-Fans. Eine neue Folge gibt's ganz zum Schluss in eine Stunde Liebe.
Deutschlandfunk Nova.
Das Hin und Her um den Paragraph 219a im Strafgesetzbuch, dem Werbeverbot für Abtreibung, scheint auf Regierungsebene zu Ende zu sein. Im Dezember hat die Große Koalition ja einen Kompromiss vorgeschlagen. Der Paragraph soll bleiben, aber um einen Artikel erweitert werden. Und jetzt ist der Gesetzentwurf fertig. Und bevor wir auf Reaktionen von Aktivisten verschiedener Seiten schauen, fasst Deutschlandfunk Nova-Reporterin Annika Witzel erstmal zusammen, was im Entwurf überhaupt drin steht.
Da steht, dass Ärzte, Krankenhäuser und Einrichtungen demnächst auf die Tatsache hinweisen dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und sie dürfen auch auf mehr Informationen zum Thema hinweisen. Aber dann nur, indem sie einen Link zu einer offiziellen Behörde, einer Beratungsstelle oder einer Ärztekammer dazusetzen. Mhm. Und auch noch wichtig, es gibt dann eine offizielle Liste von Ärzten und Einrichtungen, die Abtreibungen durchführen. Die kommt dann zur Bundesärztekammer, in die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und zum Hilfstelefon Schwangere in Not. So, das sind die Kernänderungen, die jetzt im Netz auch diskutiert werden. Was auch noch drin steht, das Gesundheitsministerium will die Qualifikation von Ärzten beim Thema Abbruch weiterentwickeln.
Okay, und es gibt jetzt auch schon sehr emotionale Reaktionen auf das Ganze.
Richtig, also es gibt gefühlt so keinen, der so richtig zufrieden ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Die Gegner vom Paragraphen 219a sagen, das reicht uns immer noch nicht, der Paragraph muss ganz weg. Und vor allem müsse die Beratungspflicht vor einem Schwangerschaftsabbruch weg, das sei nämlich immer noch bevormundend. Es gibt auch schon Stimmen von Ärztinnen und Ärzten, die das nicht gut finden, dass sie eben immer noch nicht umfassend informieren dürfen, selber auf ihren Seiten. Denn auch mit diesem neuen Artikel sollen sie ja zu anderen Stellen verlinken und es eben nicht selber machen.
Und eine von diesen Ärzten ist ja die Gießener Ärztin Christina Hähnel, die wir später selbst in der Sendung noch hören werden. Was sagen denn die Befürworter des Paragraph 219a?
Die sind in erster Linie froh, dass es den Paragraphen überhaupt noch gibt. Es hätte für sie nämlich deutlich schlimmer kommen können. Aber trotzdem finden sie diesen ergänzenden Artikel nicht gut. In dieser Meinung ist auch Alexandra Maria Linder. Sie ist Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle und die Bundesvorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht.
Ich bin selbstständig. Wenn ich auf meine Internetseite draufschreibe, was ich mache, dann tue ich das, weil ich damit Geld verdienen möchte. Also wenn das keine Werbung ist, dann weiß ich es nicht. Und es ist natürlich auch ein grauenvolles Signal, wenn die Tötung eines Kindes vor der Geburt in demselben Leistungsspektrum aufgeführt wird, demnächst wie eine Nasenoperation. Ja, also das als gleichrangig und normale Leistung jetzt in meinen Katalog zu schreiben, das ist ganz fürchterlich.
Sie sagt, es gäbe auch genug Informationen überall, auch sachliche, sodass Frauen sich informieren können über Schwangerschaftsabbrüche. Und da gäbe es überhaupt keinen Grund, diesen Paragraphen zu ändern.
Jetzt muss das Gesetz aber erstmal überhaupt durchs Kabinett und durch den Bundestag. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es wirklich dazu kommt?
Sehr wahrscheinlich tatsächlich. Am 6. Februar wird das Gesetz im Kabinett diskutiert. Aber es ist wirklich unwahrscheinlich, dass da jetzt noch groß dran gerüttelt wird, weil wirklich 5 Minister an diesem Entwurf beteiligt waren und nicht nur, ich sage jetzt mal, ne, irgendwelche Referenten. Unter anderem waren Innenminister Horst Seehofer und Gesundheitsminister Jens Spahn von der CSU bzw. CDU mit im Boot. Und die wollten den Paragraphen ja eigentlich so behalten, wie er war. Deswegen ist das jetzt schon ein ziemlich großer Schritt.
Ja, mal sehen, wenn Seehofer dabei ist, dann kann es ja vielleicht noch einen Rücktritt vom Kompromiss geben. Aber momentan sieht es nicht danach aus. Und Annika, wir hören dich gleich noch wieder.
Ja, genau. Da gucken wir auf die Position der Lebensrechter, was dieses Thema angeht.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Liebe mit einem Update zur Diskussion um Paragraph 219a. An dieser Stelle verrate ich euch jetzt mal so ein bisschen sendungsinterner behind the scenes. Unabhängig vom neuen Gesetzentwurf, der jetzt so emotional diese Woche diskutiert wurde. Unabhängig davon wollte ich in dieser Woche über den Stand der Dinge zu 219a sprechen. Warum? Weil am Samstag, am 26. Januar, landesweit in 30 Städten Demonstrationen geplant waren vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Und zu der Demo in der Hauptstadt ist Deutschlandfunk Nova-Reporterin Hanna Ender für uns gegangen.
Es war kalt, grau und nass letzten Samstag auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Und vielleicht waren es deswegen nur etwa 500 Demonstranten, die gekommen waren, um gegen einen Paragraphen zu protestieren, der aus ihrer Sicht weggehört.
Weg mit 219a! Weg mit 219a! Weg mit 219a!
Dick eingepackt halten viele Schilder hoch. My Body, My Choice. Es sind Aktivistinnen aus Polen und Irland da, einige Männer sind auch dazwischen und ein paar Altfeministinnen um die 70. Die meisten hier sind aber junge Frauen zwischen 20 und 30.
Ich bin hier, weil ich es wichtig finde, dass Frauen Zugang zu Informationen bekommen, die ihnen einfach zustehen.
Ja, einfach, dass es meine Entscheidung ist, ob ich mich informieren möchte über eine Abtreibung, egal was für Umstände. Ich möchte mir alle Informationen zugänglich machen können, ohne dass da mir Hürden vom Staat in den Weg gestellt werden. Und deswegen bin ich hier.
Lisa, 24 Jahre alt, steht im kalten Nieselregen auf den Stufen vor der Volksbühne, trägt einen lila Lippenstift und hält ein buntes Schild in die Höhe, auf dem steht »I decide when the magic happens«. Sie hat selbst eine Freundin, die abtreiben wollte und hat deren Probleme quasi hautnah miterlebt.
Es war ein Moment, wo sie einfach in einer sehr emotional instabilen Situation war und erstmal sich informieren wollte, wie läuft das ab, wo kann ich hingehen. Und ich finde halt, das ist ein Unding, dass wir das im Gesetz verankert haben, dass Ärzte das nicht auf ihre Seite schreiben und das dadurch tabuisiert wird.
Jetzt hat sich die Große Koalition aber an einem Kompromiss geeinigt, dass Ärzte zumindest darüber informieren sollen dürfen, dass sie Abtreibungen vornehmen, aber nicht wie. Mehr Infos bekommt man nur bei der Bundesärztekammer. Dieser Kompromiss dürfte den Demonstranten hier aber nicht weit genug gehen. Viele haben am Samstag eine vollständige Abschaffung des Paragraphen gefordert. Jan, 29 Jahre alt, trägt ein Plakat »Weg mit Paragraph 219a«. Keine Kompromisse.
Weil das Recht von Frauen auf körperliche Selbstbestimmung beim Schwangerschaftsabbruch einfach nicht verhandelbar ist. Dabei diesen Paragraph zu streichen, sollte es keine Kompromisse geben.
Dieser Meinung war auch Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock, die vom Truck aus eine kämpferische Rede hielt. Keine Kompromisse, Ärzte sollen frei über Abtreibung informieren dürfen, ohne Einschränkung.
Und ich selbst komme ja aus Brandenburg und möchte deswegen aber noch mal hinzufügen, warum das so wichtig ist, dass wir diese Information haben. Es gibt ländliche Regionen, da kann man nur froh sein, dass es eine Frauenärztin in der Region noch gibt. Was sollen denn die Frauen da machen? Die können doch nicht jedes Mal 100 Kilometer weit fahren, um zu gucken, ob der nächste Frauenarzt sie beraten kann. Und deswegen Online-Information im ganzen Land.
Informationen zu Abtreibung leichter zugänglich zu machen und zwar ohne Umwege, das war eine der Kernforderungen hier auf der Demo am Samstag. Tatsächlich ging es den meisten Demonstranten hier aber um mehr als nur die Abschaffung von Paragraph 219a.
Also naja, Paragraph 219a ist jetzt natürlich aktuell, aber also ich bin für eine komplette Streichung von Paragraph 218 und totale Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs.
Ich bin dafür, dass Abtreibung vollständig legalisiert wird und dass diese Tabuisierung aufhört.
Also geht es hier eigentlich gar nicht um Paragraph 219a, sondern eigentlich um 218?
Es geht mir um 218 und 219, alle zusammen und ich finde das alles Mist.
My body, my choice! Raise your voice! My body, my choice!
In ihrer Haltung scheinen die Demonstranten ähnlich kompromisslos wie die Abtreibungsgegner. Die Streichung beider Paragraphen ist für die meisten hier alternativlos. Paragraph 219a nur der Anfang. Sie fordern eine komplette Legalisierung von Abtreibungen, sagt Silke Stöckle vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung.
Schwangerschaftsabbruch muss aus dem Strafgesetzbuch raus. 218 und 219 müssen gestrichen werden. Dieser Kompromissvorschlag ist eben gar nicht ausreichend, dass Ärzte nun wirklich nicht mehr angezeigt werden können. Das ist ein Unding.
Noch ist das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung und diese ganze Bewegung gegen 219a gefühlt im Netz präsenter als auf der Straße. Es kam Deutschland knapp 6.000 Menschen bei den Demos zusammen. Aber vielleicht ändert sich das noch. Im September ist wieder ein bundesweiter Aktionstag geplant.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Zum neuen Gesetzentwurf zu Paragraph 219a. Am Wochenende, wir haben es ja eben gehört, wie es auf der Demo in Berlin war, sind insgesamt in Deutschland knapp 6.000 Menschen unterwegs gewesen, um gegen den Paragraphen zu demonstrieren. Aber es gibt auch Befürworter von 219a. Und meine Kollegin Annika Witzel hat mit einer von ihnen gesprochen. Annika, was ist denn deren Argumentation? Also warum ist es für die so wichtig, dass der Paragraph trotz allem bestehen bleibt?
Also allen voran muss man sagen, dass die meisten Befürworter dieses Paragraphen Lebensrechtler und Lebensschützer sind. Und die wollen vor allen Dingen verhindern, dass nach dem Paragraphen 219a der komplette 218, und das ist der, ich nenne ihn jetzt mal Abtreibungsparagraf im Strafgesetzbuch, dass der auch noch wackelt und auch komplett abgeschafft wird. Weil eigentlich ist Abtreibung in Deutschland ja verboten, illegal, es sei denn, man erfüllt eben gewisse Voraussetzungen. Und wenn das wegfallen würde, diese Voraussetzungen, dann befürchten die Lebensrechtler, dass Abtreibung eben irgendwann komplett legal würde in Deutschland. Und da wäre ein Wegfall von 219a quasi der erste Schritt in diese Richtung.
Es gibt ja Studien, die zeigen, dass gerade in Ländern, in denen Abtreibung eben legalisiert wurde, die Zahlen nicht nach oben gegangen sind von Schwangerschaftsabbrüchen.
Ja, aber Alexandra Maria Linder, das ist die Vorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht, die fürchtet trotzdem, dass sobald etwas legal ist, die Leute es einfach vermehrt in Anspruch nehmen. Vor allem, weil da in ihren Augen ein wichtiger Punkt oft vergessen wird, und zwar das Recht des ungeborenen Kindes. Das werde nämlich auch durch diesen Paragraphen 219a geschützt. Und das wäre eben auch die Aufgabe eines Rechtsstaats.
Darf er die Menschen vor der Geburt einfach komplett ignorieren und im Grunde komplett aufgeben, um das Selbstbestimmungsrecht von Frauen weiter hochzusetzen, also darüber zu setzen? Ist das gerecht? Ist das im Sinne der Menschenwürde und im Sinne des Gerechtigkeitsprinzips, dass alle Menschen gleichwertig sind?
Sie sagt, in den meisten Fällen von den knapp 100.000 Abtreibungen, die es pro Jahr gibt, seien nämlich die Umstände das Problem und nicht eben das Kind selbst. Also zum Beispiel keine familiäre Unterstützung, kein Partner, religiöse Gründe, sowas eben.
Okay, lassen wir das jetzt mal so stehen. Man könnte das Ganze natürlich größer jetzt diskutieren und nachfragen. Aber wie steht sie denn den Leuten gegenüber, die sagen, das ist kein Werbeverbot, sondern ein Informationsverbot?
Ja, da sagt Alexandra Maria Linder ganz klar, dass die Informationen an sich überhaupt gar kein Problem sind. Das Problem fängt für sie da an, wo eine Ärztin oder ein Arzt auf der Internetseite stehen hat, ich biete das und das an.
Da hört die Information auf und fängt die Werbung an, denn der führt die Abtreibungen ja durch, weil er damit Geld verdient. Das ist ja dann sein, in Anführungsstrichen, Leistungsangebot.
Dazu kommt dann noch der Punkt, dass die Frauen sich ihrer Meinung nach sehr wohl auch mit diesem Paragraphen gut genug informieren können, wenn sie nur wollen.
Da wird mit harten Bandagen für eine Sache gekämpft, für die man überhaupt nicht kämpfen muss, denn googeln Sie mal Abtreibung. Es gibt so viele Informationen darüber, und zwar sehr viele sachliche Informationen. Davon gibt es so viel, dass es da definitiv kein Defizit gibt.
Auch wenn es dazwischen natürlich auch sehr viele unsachliche Informationen gibt, wenn man das googelt.
Da gibt es ja zum Beispiel so eine Seite, die zieht so Parallelen zum Holocaust, nennt sich dann Babycaust zum Beispiel.
Ja, genau. Das ist so bei den Abtreibungsgegnern wohl das prominenteste Beispiel. Diese Seite, wo vollgeblutete Petrischalen und einzelne Babykörperteile zu sehen sind, ist wirklich echt widerlich. Aber laut den Lebensrechtlern gibt es diese unsachlichen Informationen eben auch auf der anderen Seite.
Da steht ja nichts von Kind oder Embryo, sondern da steht drauf die Fruchtblase und das Schwangerschaftsgewebe, die werden abgesaugt. Das ist also sogar eine Falschinformation.
Was hält Linda denn von den Leuten, da gibt es zwei Männer in Deutschland, die reihenweise Ärztinnen und Ärzte anzeigen, gerade weil sie in deren Augen gegen 219a, gegen diesen Paragraphen verstoßen?
Na, von denen und von dieser Vorgehensweise will sie sich deutlich distanzieren. Die sind aber auch wirklich ziemlich krass drauf, finde ich. Einer von ihnen ist Yannick Hendricks, der hat im Interview mit Deutschlandfunk Kultur mal gesagt, Ich mache das Ganze jetzt seit gut 3 Jahren. Ich habe, so würde ich mal schätzen, 60, 70 Anzeigen erstattet. Das ist halt so mein Hobby. Ja. Und der ist ja dann auch in den Rechtsstreit mit dem Online-Portal BuzzFeed geraten.
Und Urteil gab es dazu ja schon, kam vor 2 Wochen raus?
Ja, genau. Und zwar darf BuzzFeed seinen vollen Namen in einem Artikel nennen. Das hat das Landgericht Düsseldorf so entschieden. Ja, der Hendrix hatte eigentlich dagegen geklagt. Aber das Landgericht hat gesagt, in diesem Fall ist das öffentliche Informationsinteresse größer als sein Recht auf Anonymität.
Deutschlandfunk Nova. Reporterin Annika Witzel über die Position der Lebensschützer, was die zu der ganzen Debatte um Paragraph 219a sagen. Danke, Annika.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Ihr Fall hat die aktuelle Diskussion um den Paragraph 219a ins Rollen gebracht. Die Ärztin Christina Hennel war Ende 2017 vom Landgericht in Gießen zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt worden. Und der Grund, sie hatte eben auf ihrer Internetseite angegeben, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen und Informationen dazu aufgelistet. Wir haben vergangenes Jahr im Frühling schon mal über ihre Haltung zu 219a in Eine Stunde Liebe gesprochen. Jetzt gibt es ja eine Einigung der Großen Koalition, den Paragraph 219a zu erweitern. Christina Hennel ist unzufrieden und ich wollte von ihr wissen, warum. Was stört sie denn an dem Kompromiss besonders?
Ja, der Paragraph 219a, der uns Ärzte und Ärztinnen ja als potenzielle Verbrecherinnen hinstellt, wenn wir unserem Auftrag, Patientinnen zu informieren, nachkommen, der bleibt bestehen. Und meine Homepage bleibt weiter strafbar, weil der kleine Fortschritt, der drin hängt in diesem sogenannten Kompromiss, ist ja, dass jetzt Ärzte und Ärztinnen sagen dürfen, dass sie Abbrüche machen, mit ihren eigenen Worten. Aber sie dürfen darüber hinaus mit ihren eigenen Worten gar nichts sagen, nämlich keine Informationen geben, wie sie die Abbrüche machen, welche Methoden sie anwenden, welche Narkoseform und so weiter. Und das ist alles weiterhin nicht erlaubt, sodass mein Gang zum Bundesverfassungsgericht völlig unbeeinflusst ist.
Sie erwähnen es im Grunde schon, dass Ärztinnen und Ärzte da sehr verschiedene Dinge anbieten, was das Thema Schwangerschaftsabbruch angeht. Oder warum ist es vielleicht notwendig, da individuell zu informieren?
Ja, ich frage auch gerne noch andersrum, warum soll es denn ausgerechnet da verboten sein, wo das für Frauen so sehr wichtig ist, ja, wirklich zu wissen, was sind die Risiken, die Komplikationen, wie handelt diese Ärztin, hat die Erfahrung, alle diese Fragen, warum ausgerechnet beim Schwangerschaftsabbruch das Ärzten verboten ist, darüber zu sprechen. Ich kann das für jeden anderen Eingriff, darf ich alles ins Netz schreiben, ja, und beim Abbruch wird mir der Mund verboten, das ist staatliche Zensur, wenn ich dann auf Stellen hinweisen soll, die dann erklären, wie ein Abbruch gemacht wird. Das ist doch völlig absurd.
Das ist eben, in diesem Kompromiss ist vorgesehen, dass Sie sagen dürfen, ja, ich biete das an. Und dann müssten Sie auf Ihrer Internetseite dann einen Link setzen, genau, zu einer offiziellen Behörde, zu einer Beratungsstelle oder der Ärztekammer. Ja. Genau. Ist das ist kein guter Kompromiss, so wie Justizministerin Katharina Barley es sagt? Warum reicht das nicht?
Es ist nach wie vor staatliche Zensur und nach wie vor werden Ärzte und Ärztinnen kriminalisiert, wenn sie das tun, was ich gemacht habe, nämlich sachlich informieren und den Frauen diese Informationen zeitnah übers Internet zu geben.
Wir haben in der Sendung auch die Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrechte für alle, Alexandra Maria Lindner, gehört. Sie betont, Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen von neutralen Stellen, also eben von der offiziellen Behörde, das sei aus ihrer Sicht akzeptabel, aber eben nicht auf Internetseiten von Ärztinnen und Ärzten, sowie eben auf ihrer Seite. Das sei Werbung, denn mit dem Abbruch würde ja Geld verdient werden. Das ist ein wiederkehrendes Argument und das ist das, was auch in Paragraph 219a ja drinsteht. Was entgegnen Sie dem?
Genau, da haben Sie genau die Herkunft des Paragraphen, dass diejenigen Fachleute, die sachlich informieren, als Werber hingestellt werden und dass sie damit ein Vermögen verdienen würden, was ja alles nicht stimmt, und dann verurteilt werden. Genau da kommt der Paragraph nämlich her und sie hat das sehr schön nochmal formuliert, die Frau Lindner. Und das haben wir nicht gemacht. Wir informieren. Und zu glauben, eine Frau würde sich wegen Werbung zum Abbruch entscheiden, das ist so eine frauenentwürdigende Sichtweise. Das kann ich gar nicht denken, sowas. Und wir haben ja außerdem unsere Berufsordnung, die verbietet sowieso Werbung. Ja, die unterscheidet ganz klar zwischen Werbung und Information. Und Werbung ist uns sowieso verboten und keine von uns, die ihre Patientin informieren möchte. Ja. würde auf die Idee kommen zu werben und ich in meiner Praxis, wo ich wöchentlich Frauen wegschicken muss, weil ich sie nicht behandeln kann, ja, weil ich völlig überlaufen bin, ich käme überhaupt nicht auf die Idee, auch noch irgendwie Werbung zu machen. Das ist ja völliger Quatsch.
Ja. Gerade dieser Punkt, der auch der Kern von Paragraph 219a ist, also Informationen von Ärztinnen und Ärzten zu Schwangerschaftsabbrüchen, seien mit Werbung gleichzusetzen. Was für ein Frauenbild zeigt dieses Argument?
Ja, dass Frauen nicht als mündige Bürgerinnen gesehen werden. Die Richterin sagte ja sogar, die sind hormonell gestört, die muss man vor sich selber schützen. Ja, da muss ich ja jede schwangere und stillende Frau, der muss ich einen Vormund geben. Ja, die darf dann auch nicht mehr wählen gehen, bitte. Ja.
Welche also, Richterin meinen Sie?
Die Richterin am Amtsgericht, die mich verurteilt hat im November 2017, sagte das in der Urteilsbegründung. Ja. Und dieses Frauenbild, das ist so reaktionär und das ist so frauenfeindlich. Und Frauen sind die Hälfte der Menschheit, ja, die sind Bürgerinnen, die haben seit 100 Jahren das Frauenwahlrecht und dann dürfen sie auch bitte lesen und schreiben.
Jetzt gibt es sehr unterschiedliche Reaktionen zu diesem Gesetzentwurf der Großen Koalition, zu diesem Kompromiss. Von der Opposition, von Grünen, FDP und Linken wird ebenfalls gefordert, so wie Sie es machen, das reicht nicht, Paragraph 219a müsste komplett gestrichen werden. Und auf der anderen Seite begrüßte zum Beispiel der Präsident der Bundesärztekammer, Frank-Ulrich Montgomery, diesen Entwurf. Es sei gut, dass die Regierung Rechtssicherheit bei der Information zum Schwangerschaftsabbruch schaffe und der Entwurf der Hilfe Frauen in Notlagen ebenso wie den behandelnden Ärztinnen und Ärzten. Frau Henne, was sagen Sie dazu?
Naja, auch Montgomery zeigt da seine Ambivalenz. Er hat ja ursprünglich mit der Hamburger Ärztekammer die Streichung des 219a gefordert und ist dann umgeschwenkt auf das Listenmodell, was ja nur quasi den Frauen die Adressen zur Verfügung stellt und ihnen dieses Nadelöhr erspart, durch die Beratungsstellen erst an die Adressen zu kommen. Die Berufsfreiheit der Ärzte, die er eigentlich verteidigen müsste, die ist ja entscheidend durch den 219a angegriffen und das wird das Bundesverfassungsgericht irgendwann entscheiden müssen. Ja, ist das eine Grundrechtsverletzung, ja oder nein?
Sie haben jetzt gerade das Listenmodell angesprochen, also was jetzt auch in Zukunft möglich sein soll, dass bei der Bundesärztekammer dann eine zentral geführte Liste da sein soll mit Ärztinnen und Ärzten, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Ist das keine gute Veränderung?
Also wir haben im Dezember 2017 genau gefordert, dass die Gesundheitsämter die Listen zur Verfügung stellen. Das gibt es in Deutschland auch schon in mehreren Städten. Das werden zunehmend mehr jetzt. Und auch die Informationen zum Abbruch konnte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ja schon längst den Frauen zur Verfügung stellen. Also das war ja nie verboten alles. Und klar, jede Information, die die Frau bekommt, ist wichtig und tut gut, aber der Einschnitt in die Berufsfreiheit der Ärzte, der Einschnitt in die Meinungsfreiheit und der Einschnitt in das Informationsrecht für Frauen, der bleibt bestehen.
Versuchen wir nochmal zu kramen und zu gucken, ob in diesem Gesetzentwurf der GroKo nicht vielleicht doch nochmal ein positiver Aspekt zu finden ist. Beispielsweise bessere Qualifizierung von Ärztinnen und Ärzten soll geplant sein, laut Gesundheitsministerium. Wir beide hatten vergangenes Jahr schon mal miteinander gesprochen und da war das ein Punkt, den Sie ganz klar genannt haben, dass in der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten das Thema Schwangerschaftsabbruch eigentlich so gar nicht vorgesehen ist. Also ist das ein Pluspunkt?
Also das ist eine Unterstützung. Wir haben ja dadurch, dass wir seit einem Jahr jetzt in diesem Thema drin sind, hat sich ja schon viel getan. Die Medizinstudierenden haben an verschiedenen Unis dafür gesorgt, dass es mit in die Ausbildung kommt. Es gibt eine Reihe von Ärztinnen und Ärzten, die sich ausbilden lassen momentan, sodass wir momentan an diesem Thema wirklich dran sind, um die zukünftige Versorgung der Frauen sicherzustellen. Wenn jetzt eine Regierung sich dahinter stellt, das unterstützt, dann begrüße ich das sehr. Das ist natürlich auch Aufgabe der Familienministerin und eigentlich auch Aufgabe des Gesundheitsministers.
Und noch ist es Absichtsbekundung, das muss man dazu natürlich auch
noch
sagen.
Noch ist es Absichtsbekundung und das gehört nicht ins Strafgesetzbuch. Was soll das im Strafgesetzbuch? Ja, also das ist eine medizinische Versorgung und der Staat hat den Auftrag, ein flächendeckendes Netz zu schaffen an ambulanten und stationären Angeboten. Dass er das jahrelang nicht gemacht hat, das ist ja ein Riesenproblem für die Frauen inzwischen und der Staat soll bitte seine Aufgabe erfüllen. Aber dass er dafür die Ärzte unter Strafe stellen muss, ja, und das jetzt alles im Strafgesetzbuch regeln möchte, das gehört da überhaupt nicht hin.
Blicken wir nochmal auf Ihren konkreten Fall und dass Sie Informationen über Schwangerschaftsabbrüche auf Ihrer Homepage bereitgestellt haben. Wie ist das? Die nächste Instanz, in die Sie gehen müssten, das wäre das Frankfurter Oberlandesgericht. Werden Sie weiterkämpfen?
Ja, Sicher. Also ich kämpfe ja nicht für mich. Und hinter mir stehen ja Millionen Frauen und auch deren Angehörige, Kinder. Ja, und für deren Rechte setze ich mich ein. Und ich sehe in meiner Praxis täglich die Frauen, die leiden unter dem bisher bestehenden System. Und das System wird zementiert durch den Paragraphen 219a, dass nämlich nicht gesprochen werden darf, dass Rechtsunsicherheit besteht. Und der wird ja jetzt noch komplizierter. Da muss ich ja Jura studieren, um als Ärztin arbeiten zu können, um nichts falsch zu machen. Ja, der wird ja nicht einfacher, sondern noch komplizierter. Und diese Situation, die sehe ich in der Realität, was es für Auswirkungen auf Frauen hat. Und ich weiß, dass die Gesundheit und das Leben der Frauen weltweit nicht in Gefahr ist durch den Abbruch an sich, sondern durch die Hürden und die Gesetze, die der Frau in den Weg gelegt werden, auf ihrem Weg zum Abbruch. Und die WHO und die UN und alle fordern sie, freien Zugang zu sicheren Abbrüchen und freien Zugang zu Informationen. Und da stehe ich dazu. Und das hätte ich gern auch in Deutschland endlich.
Und jetzt blicken wir nochmal ganz konkret auf Ihre Webseite. Was sind da momentan eigentlich für Informationen zu diesem Thema geboten, zu Schwangerschaftsabbrüchen?
Ja, ich habe jetzt meine Webseite extra nicht verändert, weil es ja ein Strafverfahren gibt, habe ich die auch nicht modernisiert, sondern das sind Informationen, die ich den Frauen zur Verfügung stelle vor dem Abbruch, die auch die Beratungsstellen haben, die Frauenärzte und Frauenärztinnen, wo sie sich aufklären können über die Methoden, über die Risiken, Vor- und Nachteile, was sie mitbringen müssen, dass sie nüchtern sein sollen, dass sie sich im Fall von Gerinnungsstörungen nochmal melden sollen. Solche Art Informationen sind da drauf. Die stehen den Frauen zu und ich bin auch nicht bereit, diese Informationen den Frauen vorzuenthalten. Ich halte das für meine berufliche Pflicht.
Und diese Informationen müssten Sie jetzt, wenn dieser Gesetzentwurf durchkommt, dieser Kompromiss der Großen Koalition, dann müssten Sie diese Informationen rein rechtlich gesehen runternehmen von der Webseite?
Wenn ich nicht wieder angezeigt werden will, ja. Also wenn ich die stehen lasse, werde ich sicher wieder angezeigt.
Danke Ihnen für das Gespräch, Frau Hennel.
Gerne.
Die Debatte um 219a, sie wird uns dieses Jahr sicher noch weiter in einer Stunde Liebe begleiten. Auch wenn die Erweiterung, der sogenannte Kompromiss der GroKo kommen sollte, dann geht die Diskussion sicher weiter.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Etwas mehr als 100.000 Frauen in Deutschland haben sich 2017 dafür entschieden, ihre Schwangerschaft abzubrechen, sagt das Statistische Bundesamt. So eine Entscheidung gegen ein Kind ist oft sehr emotional und fällt Frauen und Paaren sicher nicht leicht. Und es gibt Momente, da bereut man diese Entscheidung vielleicht auch, macht sich Vorwürfe, würde das Ganze vielleicht am liebsten rückgängig machen. Und für Frauen in so einer Situation gibt es in Bochum eine Beratungsstelle, die heißt Villa Vie. Ich habe vergangenes Jahr mit der Gründerin Tirza Schmidt in einer Stunde Liebe schon mal gesprochen. Und weil es ein Aspekt ist, der in dieser ganzen Debatte um 219a oft zu kurz kommt, will ich das Interview mit Tirza Schmidt wiederholen. Sie ist Heilpraktikerin und ausgebildete Hebamme und ich wollte von ihr als erstes wissen, wie verfolgen Sie eigentlich die Debatte um den Paragraph 219a?
Ja, ich sehe die Debatte vor allen Dingen aus der Perspektive nach einem Schwangerschaftsabbruch, also quasi von der Zeit danach. Und zwar eben so, dass es in Deutschland immer noch ein Tabu ist, falls man mal einen Schwangerschaftsabbruch erlebt hat, wie es einem damit geht. Also wir sprechen darüber bisher noch viel zu wenig.
Also die emotionalen Folgen, wenn man einen Abbruch vornehmen lässt und danach damit nicht zurechtkommt, das meinen Sie?
Zum Beispiel, also dass Gefühle der Trauer hochkommen können und man selbst verunsichert ist, hey, ist das normal? Darf das eigentlich sein? Oder ein Gefühl einer Leere, einer tiefen Sehnsucht nach dem Kind. Es kann halt sein, dass mit einem Schwangerschaftsabbruch die eigene Welt zum Stehen kommt oder stehen bleibt. Mhm. Und irgendwann im Laufe des Lebens, früher oder später, der Punkt kommt, wo es ins Herz und ins Bewusstsein drängt, boah, das war ja mein Kind. Heute wäre es so und so viele Jahre alt.
Mhm. Ich frage mich in dem Kontext, werden Frauen in Deutschland eigentlich ausreichend über auch solche Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen informiert, wenn sie eben zum Arzt gehen, mit Zweifeln, will ich das Kind oder nicht? Kann ich in meiner jetzigen Lebenssituation das schaffen oder nicht? Danach wird man ja eben, die Folge ist ja, man wird an eine Beratungsstelle verwiesen. Dann gibt es diese Regelung der 3 Tage. Mhm. Nach einem Beratungstermin muss man 3 Tage abwarten und dann erst kann man hingehen und sagen, okay, ich habe mich wirklich bewusst dafür entschieden, ich will das. Diese Regelung soll eben Frauen genau davor schützen, eine abrupte Entscheidung zu machen, vielleicht, die sie schnell bereuen könnten. Reicht das aus Ihrer Sicht?
Also ich finde, dass wir generell laut über einen Schwangerschaftsabbruch debattieren, dass wir gleichzeitig kollektiv schweigen über das danach und teilweise auch dann still und einsam leiden. Das ist meine Beobachtung. Ich bin bei den einzelnen Beratungsgesprächen nicht dabei. Aber meine Wahrnehmung ist, dass wir generell zu wenig über mögliche Folgen sprechen.
Aber wer ist denn schuld an diesem Tabu? Ist es die Politik, die jetzt diese Debatte auch so ein bisschen verdruckst führt? Ist es die Justiz, die da bestimmte Gesetze hat von 1933? Sind es die Ärzte, die offenbar in ihrer medizinischen Ausbildung nicht im Plan haben, dieses Thema offensiv besprechen zu müssen? Wo sehen Sie den Knackpunkt?
Ich sehe den Knackpunkt, dass ein Schwangerschaftsabbruch sehr verletzend ist, sehr verletzend sein kann, sowohl seelisch als auch körperlich. Und dass einem einfach die Worte fehlen. Und dass es, wenn wir darüber debattieren, es total wertvoll ist, wenn wir uns fragen, wie geht es uns als Gesellschaft damit? Wie geht es dem Arzt damit? Wie geht es der Hebamme damit? Wie geht es dem Medizinpersonal im Allgemeinen? Wie geht es der Frau? Wie geht es dem Mann? Sie haben vorhin erwähnt, wie viel Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2017 offiziell gemeldet sind. Das sind ja zum einen die Frauen, die ganz klar direkt betroffen sind, aber auch eben dahinter stecken eben auch im Vorfeld medizinische Prozesse als auch Familien, wo einfach jemand fehlt.
Ich möchte an dieser Stelle aber auch nicht unerwähnt lassen, umgekehrt, Frauen, die sich für ein Kind entscheiden, da gibt es in den letzten Jahren ein Phänomen, das nennt sich Regretting Motherhood. Da tun sich jetzt Frauen zusammen, die darüber reden, wie sie bereuen, dass sie ein Kind ausgetragen haben, dass sie vielleicht gar nicht in der Lebenssituation waren, wo das gepasst hätte oder die Umstände nicht so gewesen wären und die das bereuen. Das kann ja auch nicht das Wohl des Kindes fördern, oder? Dieses Phänomen.
Im Gesamten geht es zuallererst wirklich um das Wohl der Frau, ja. Und das Leben ist insgesamt absolut komplex und man kann viele Fragen einfach nicht schwarz-weiß beantworten und auf vieles nicht den Blick in Kategorien haben oder in einem Schwarz-Weiß-Denken.
Abschließend nochmal über diese Diskussion, die wir nun mal gesellschaftlich momentan haben. Was wäre da Ihr Wunsch, in welche Richtung das gehen soll in Zukunft?
Mein Wunsch wäre es, eine deutsche Studie zu erheben, die einfach untersucht, wie es Menschen nach einem Schwangerschaftsabbruch geht, mittelfristig und auch langfristig, dass so wie es eine körperliche oder eine medizinische Nachsorge gibt, ebenso auch eine seelische und psychische Betreuung anschließend geben kann und zwar von der Krankenkasse echt anerkannt und genehmigt.
Sagt Tirza Schmidt, Heilpraktikerin Psychotherapie und ausgebildete Hebamme, die Beratungsorganisation Villa Vie in Bochum gegründet hat, eine Beratungsstelle für Frauen, die mit der Entscheidung, eine Schwangerschaft abgebrochen zu haben, nicht wirklich leicht zurechtkommen und dort dann Hilfe finden. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Schmidt.
Ich bedanke mich auch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Zum Schluss gibt es eine neue Ausgabe von unserem Liebestagebuch. Sophie hat uns zuletzt ja immer wieder von ihrer offenen Beziehung erzählt. Sophies Namen, den haben wir wie immer verändert. Sie ist Anfang 20, das stimmt. Und ja, sie hat ein ganz großes Problem mit ihrer Beziehung, weil sie ist katholisch und auch heute noch viel in ihrer katholischen Gemeinde unterwegs. Auf der anderen Seite eben die offene Beziehung. Ein schwieriger Konflikt, dem Sophie da gerade ausgesetzt ist.
Ich bin katholisch aufgewachsen. Ich habe zwei Eltern, die auch beide katholische Theologie auf Lehramt studiert haben. Ich war mein ganzes Leben lang Messdienerin und habe dann eben nach der Schule auch angefangen, Orgel zu spielen. Und natürlich war mir bewusst, dass es eine katholische Sexualmoral gibt, die ein bisschen kontra dem gibt, was ich eigentlich in meinem Leben tue und glaube. Und dass es da auch irgendwas gibt, was nicht vereinbar ist. Aber ich hatte das eigentlich sehr erfolgreich auch ausgeblendet. Ich bin in einem Online-Netzwerk drin von jungen Katholiken, die auch größtenteils alle Orgel spielen. Und dann habe ich einfach mal mit dem Pfarrer dort nach der Gebetszeit angefangen, darüber zu reden. Und die katholische Ideologie ist, dass es praktisch dieses eine Ideal gibt, nach dem müssen sich alle richten. Sex ist etwas, was nur in der Ehe stattfinden sollte, was auch der Fortpflanzung dient. Und Menschen können sich tendenziell nur einem schenken und man nutzt sich ab, wenn man mit mehreren Partnern Sex hat. Und das ist einfach was, was so sehr kontra dem geht, was ich fühle und was ich glaube auch und was mir auch gut tut. Und ich habe mich dann auch sehr ausgeschlossen gefühlt mit meiner Lebensrealität. Ich hatte schon so Gedanken wie, okay, gehst du jetzt morgen überhaupt zur Kirche? Und sollen wir überhaupt christlich heiraten oder kirchlich irgendwann? Weil wenn das doch die katholische Vorstellung von Hochzeit ist, warum muss ich mir denn das geben? Gleichzeitig ist Kirche aber was, wo ich mich unglaublich wohlfühle. Und ich könnte noch so viel anstellen, ich glaube nun mal. Also nur weil ich das vielleicht manchmal nicht möchte, geht ja mein Glauben nicht weg. Aber es ist halt auch super schwierig. Ich fahre häufig mit einem Pfarrer im Auto mit, weil das einfach wohnorttechnisch gut passt. Und er ist mein Chef, ich spiele da Orgel. Und er fing dann an, über Abtreibung zu sprechen und ich saß daneben und dachte so, ich darf jetzt nichts sagen. Weil wenn ich was sage, dann schmeißt er mich vielleicht raus, so. Aber ich würde gerne was sagen. Und dann dazu sitzen und das ganze katholische Gerede über, wie schlimm Abtreibung ist und, oh, seine Tante hätte ja auch ein Kind ausgetragen, das von einer Vergewaltigung wäre und es wird ja funktionieren, einfach anzuhören und einfach abzunicken, ist mir einfach so schwer gefallen und ich habe auch manchmal Sorge oder die Angst, dass ich mich da verleugne oder die Kirche macht ja ganz klar, was richtig schlecht, was für mich was Gutes ist. Sie stellt ja denjenigen, der eben nicht diese katholische Sexualmoral lebt, als Sünder dar. Ich bin ein Sünder. So, das ist für die katholische Kirche nicht schlimm. Sie haben da direkten Ausweg. Ich kann ja beichten gehen. Gott lebt den Sünder. Aber es ist erstmal schlecht. Es ist eine Sünde und ich mag das einfach nicht als Sünde angehen. Ich habe dann mit meinem Beichtvater darüber gesprochen und er hat es erstmal relativ gut aufgefasst. Hat aber auch gesagt, hey, das sind Spannungen, die sind in dir drin, dass sich manchmal so angehört wie, als das wäre das ja nur eine Phase. Ich könnte ja irgendwann eine total heteronormative Ehe führen. Und klar, vielleicht habe ich irgendwann eine Ehe. Vielleicht verhüte ich auch mal nicht, weil ich da Kinder möchte. Vielleicht habe ich dann auch keine offene Beziehung mehr. Das ist alles in Ordnung, aber dadurch ändert sich ja nicht meine Anschauung. So, und dann habe ich das Gefühl, dass mir in meiner Beziehung die Verbindlichkeit und Treue total abgenommen, abgesprochen wird. Das ist... Die meinen, dass Treue mir nicht wichtig sei, dass Verbindlichkeit mir nicht wichtig sei. Hey, wir haben Treue nur anders definiert. Also warum ist deren Definition von Treue besser als meine? Und dann so über meine Beziehung und dass das mir wirklich wichtig ist und wirklich gut tut, das so abzuwerten. Und dann ist ja auch die Frage, wie geht's jetzt weiter für mich? Und ich habe aktuell einfach auch entschieden, das sind Spannungen, die bekomme ich auch nicht weg, aber ich werde sie aushalten. Es bringt mich auch einfach überhaupt nicht weiter, jetzt da Teile, die so tief auch zu mir gehören, einfach zu negieren oder wegzustoßen oder zu verleugnen, sondern ich werde diese Spannung aushalten und mich dann auch in dem jeweils anderen Umfeld auch der Kritik stellen. Aber diese Spannung wird mir niemand nehmen können und ich werde jetzt damit leben müssen.
Wie Sophie damit in Zukunft weiterleben wird, eine offene Beziehung zu führen und viel Zeit mit der katholischen Kirche zu verbringen, das hört ihr in den nächsten Folgen vom Liebestagebuch hier in Eine Stunde Liebe. Und wenn ihr Lust habt, bei unserem Liebestagebuch generell auch mal mitzumachen, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail. mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Shani Anwar und ich danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.